So ist alles klar, ne? Für die Leute, die das jetzt nicht verstanden haben, das war der Predigttext schon mal auf Farsi. Und zwar der Text aus 1. Korinther 10, Vers 1 bis 6. Ich weiß nicht, wollten wir den auch auf Englisch hören? Nein. Okay, dann lese ich ihn auf Deutsch für uns, damit wir die Leute, die kein Farsi können, hören und verstehen, was dort steht. Ich will euch aber eins nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Unsere Vorfahren befanden sich alle unter der Wolke und alle zogen durch das Meer hindurch. Alle haben in der Wolke und im Meer die Taufe auf Mose empfangen. Alle haben dieselbe Speise gegessen, durch die Gottes Geist wirkte. Und alle haben denselben Trank getrunken, durch den Gottes Geist wirkte. Sie tranken ja alle aus einem Felsen, durch den Gottes Geist wirkte. Dieser Felsen ging mit ihnen. Und dieser Felsen war Jesus Christus. Aber es gefiel Gott nicht, wie die meisten von ihnen sich verhielten. Er ließ sie in der Wüste sterben. Für uns sind diese Ereignisse ein warnendes Beispiel. Wir sollen nicht auf das Böse aus sein, so wie sie es waren. Das ist einer der Texte, die ich unseren beiden Täuflingen, am Montag so beim Taufseminar mitgegeben hatte. Ich hatte ihnen beiden eine lange, lange Liste mit allen möglichen Bibeltexten zur Taufe mit reingegeben. Und da stand noch nicht mal alles drauf. Also es gibt ganz viele Stellen in der Bibel, die Bezug nehmen auf Taufe, die Bezug nehmen auf das, was dort geschieht. Letztendlich auch auf ein neues Leben, das wir dann anfangen. Einen dieser Texte, wie gesagt, habe ich da mit herausgenommen, einen ganz besonderen, wie ich finde. Und dieser Text im 1. Korintherbrief, der nimmt uns in eine ganz bewusste Situation mit hinein. Und bevor ich auf den eigentlichen Text zu sprechen komme, möchte ich uns erst noch mal vor Augen führen, ja, Korinther, dieser Brief, der ist von einer Person für jemand ganz Bestimmten geschrieben. Also in dem Fall nicht eine andere bestimmte Person, sondern eine ganze Gemeinde, die Gemeinde in Korinth. Wen dürfen wir uns vorstellen, wenn wir uns die Gemeinde in Korinth vorstellen? Nun, ich denke, das, was mit am auffälligsten ist und das, was vielleicht der eine oder andere in unserer Mitte auch weiß über die Korinther, das ist eine sehr, sehr lebendige Gemeinde. Da geht richtig die Post ab. Mit einer der zentralen Begriffe im Korintherbrief ist die Geistesgaben. Geistesgaben. Was dürfen wir uns darunter vorstellen? Der Geist Gottes wirkt auf vielfältige Art und Weise. Gott in Vater, Sohn und Heiliger Geist, in seiner Trinität, er, der die Welt geschaffen hat, der die Welt erlöst hat in Jesus Christus und der nun im Geist in der Gemeinde wirkt, der ihr das Leben schenkt. Dieser eine Gott, der ist in der Gemeinde aktiv. Und das drückt sich auf vielfältige Art und Weise aus. Eben auch in den Geistesgaben. Das 12. Kapitel vom 1. Korintherbrief ist hier sehr maßgebend, auch für vieles, was wir dann im Neuen Testament generell davon verstehen. Wie wirkt der Heilige Geist denn in unserer Mitte? Auch bei uns als Gemeinde. Denn das dürfen wir nach wie vor glauben und daran festhalten, dass der Geist Gottes in uns als Gemeinde wirkt. Gott ist gegenwärtig, so verheißt er es selbst. Da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, spricht Jesus Christus. Und Jesus Christus ist hier durch seinen Geist. In deinem Bruder und deiner Schwester rechts und links, vor dir, hinter dir, um dich herum, aber auch in dir. Der Geist Gottes ist gegenwärtig und der Geist Gottes wirkt. Nun, in dieser Gemeinde in Korinth gab es ganz viel, wie der Geist gewirkt hat. Der wirkt auf vielfältige Art und Weise. Und gerade diese Gemeinde, die hat sehr aktiv gelebt. Aktiver vielleicht, als wir uns heute Gemeindeleben vorstellen würden. Und doch, obwohl diese Gemeinde einen sehr lebendigen Eindruck macht, hat sie gewaltige Probleme. Wenn man den ersten Korintherbrief aufmerksam liest, dann merkt man sogar, dass da mehr Probleme sind, als dass Dinge wirklich gut gelaufen sind. Diese Gemeinde, ich weiß gar nicht, ob du wirklich dort Gemeindeglied sein wolltest. Wir lesen von einer Gemeinde, in der sich verschiedene Gruppierungen spalten. Da gibt es Spaltungen in der Gemeinde, die sagen, ich gehöre zu dem und dem, ich gehöre zu diesem. Also diese Gemeinde, die zieht nicht an einem Strang. Von einer Gemeinde lesen wir, die unmündig ist, weil sie nicht in der Lage ist, Glaubensfragen richtig anzugehen, richtig Entscheidungen zu treffen. Wir lesen von einer Gemeinde, in der Menschen öffentlich Fehlverhalten zur Schau stellen, in der Menschen sich gegenseitig vor Gericht zerren und einander übervorteilen wollen. Eine Gemeinde, in der Götzendienst und auch Unzucht ein gewaltiges Problem darstellt. Und das sind jetzt nur ein paar von diesen Problemen, denen wir im ersten Korintherbrief begegnen. Wenn wir also die Gemeinde in Korinth vor Augen haben, dann darf uns bewusst sein, dass hier Gottesdienste voll Begeisterung gefeiert werden, aber dann doch auch einiges schiefläuft. Wir sehen eine Gemeinde, die manchmal die grundlegendsten Dinge im christlichen Glauben nicht verstanden hat. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite mega Gottesdienste, mega Feiern für Gott und auf der anderen Seite eine Gemeinde, die alles andere als christlich miteinander umgeht. Nun, ein Gedanke, der hier mit drin steckt, der begegnet, wie gesagt, auch in diesem Predigttext für heute. Der Gedanke, wenn ich Christ geworden bin, dann bin ich errettet. Soweit ist das ja richtig. Fraglich ist dann aber auch die Überzeugung, wie ich mein weiteres Leben lebe, das ist dann doch völlig egal, oder? Ich bin doch Christ geworden. Passend dazu eben, dass wir heute Taufe und Abendmahl feiern, nimmt der Text Bezug auf beides. Gerade in diesem Zusammenhang ergibt sich also die Frage, reicht es nicht aus, wenn ich getauft bin, am Gottesdienst und am Abendmahl teilnehme? Ist mein Leben dann nicht genug an Gott ausgerichtet, sodass ich mich mit dem Rest meines Lebens an ganz vielen anderen Dingen ausrichten kann? Reicht doch, wenn ich getauft bin und im Gottesdienst war. Wie gesagt, dieser Bibeltext aus 1. Korinther 1 bis 6, der nimmt uns dort mit in einen Gedanken hinein, den Paulus verknüpft von der Gemeinde mit dem Volk Israel. Paulus setzt hier mit einem Vergleich der Christen und des Volks Israel ein und dabei betont er wohl wissend, dass in dieser Gemeinde eben nicht alle Juden sind, sondern ein großer Teil aus anderen Völkern kommt, dass es um unsere Vorfahren geht. So lesen wir es in Vers 1. Als Christen sind die Vorfahren, unsere Vorfahren, die Israeliten. Wir sind alle Teil eines Gottesvolkes, des Volkes, das Gott sich erwählt hat, damit er seine Gnade erweisen kann, aber auch, damit sein Name gelobt wird. Das betont Paulus eben auch dadurch, dass er Israel im Bild der Taufe und im Essen und Trinken eines geistlichen Mahls mit uns Christen vergleicht. Also hier sind wunderbare Parallelen, die Paulus zieht zu uns als christlicher Gemeinde. Was wird also bei dem Vergleich mit dem Volk Israel deutlich? Nach der Ansicht von Paulus wurde das Volk Israel auf Mose getauft. Im Vergleich dazu steht die Taufe auf Jesus Christus, so wie wir sie heute gefeiert haben, so wie Verena und Eduard heute getauft werden durften. Beides, sowohl die Taufe von Israel als auch die christliche Taufe, die hier im Vergleich stehen, sind Momente, in denen Freiheit vermittelt wird. Dem Volk Israel wurde damals Freiheit von der Sklaverei vermittelt. Der Auszug aus Ägypten geht dieser Taufe unmittelbar voraus. Bei uns Christen ist es die Freiheit von der Sünde, die vermittelt wird. Eine Freiheit, befreit zu leben in einem Leben, wie Christus es uns ermöglicht. Die Botschaft von Jesus Christus und der Glaube an ihn als unseren Herrn und Erlöser geht der Taufe voraus. Nach dem Vergleich mit der Taufe folgt die Speise und der Trank, durch welche Gott wirkte. Für Leute, die mit der Geschichte von Israels Auszug aus Ägypten und dann eben auch mit dieser 40-jährigen Wüstenwanderung vertraut sind, sind das zum Teil bekannte Dinge. Ein wenig hellhörig wird der ein oder andere vielleicht bei der Formulierung aus Vers 4, wo es heißt, dieser Felsen ging mit ihnen und dieser Felsen war Christus. War Jesus Christus denn in der Wüstenwanderung dabei? Und wie bitte ist denn der Felsen mitgewandert? Der Felsen, damit ist der Felsen gemeint, gegen den Mose einst geschlagen hatte und aus dem dann eine Wasserquelle entsprang. Und gerade in diesem kleinen Text liegen Tradition und vielleicht auch so ein Stück weit Sage vor uns. 40 Jahre in der Wüste. Mit das Wichtigste ist natürlich in der Wüste Essen und Trinken. Gott hat sein Volk mit beidem versorgt. Davon aber, dass der Felsen, der zu einer Quelle des Wassers geworden ist, mitgezogen ist, liest man im ganzen Alten Testament nichts. Ohne zu erklären, wie das funktionieren soll, entstand dabei die Vorstellung, wenn Gott sein Volk täglich mit Wasser versorgt, dann muss ja auch das Wasser irgendwo herkommen. 40 Jahre lang Wasser. Wie also soll an all den Orten, an denen das Volk gelagert hat, ausreichend Wasser vorhanden gewesen sein? Mitten in der Wüste für über 1 Million Leute. Gott hat sie eben versorgt. So die einfache Antwort. Andere sind dann eben der Überzeugung, der Felsen, die Quelle des Wassers, der ist mit ihnen mitgewandert, ihnen gefolgt. Logisch, oder nicht? Irgendwoher mussten sie ja Wasser bekommen. Aber Mose hat nur einmal gegen den Felsen geschlagen und eine Quelle entsprang. Diese Vorstellung braucht uns aber nicht vom Eigentlichen ablenken, um das es hier geht. Paulus bezeichnet die Versorgung mit dem täglichen Brot und dem nötigen Wasser als etwas, durch das Gottes Geist wirkt. Durch dieses tägliche Brot und das Wasser hat Gottes Geist das Volk am Leben erhalten. Er hat ihnen Leben geschenkt, all das, was sie jeden Tag brauchten. Im Vergleich zum Abendmahl wird deutlich, dass auch hier Gottes Geist in uns wirkt. Das Abendmahl ist auch heute noch ein wirkungsvolles Zeichen. Es führt uns vor Augen, dass Christus sich für uns hingegeben hat. Er ist genau das, was wir zum Leben brauchen. Denn ohne ihn, da könnten wir nicht leben. Wie das Volk ohne Essen und Trinken in der Wüste verloren wäre, so wären wir auch ohne Christus verloren. Wir verkünden durch das Mahl den Tod Jesu Christi, bis er wiederkommt. Gerade in seinem Tod hat er uns befreit von der Sünde. Das Abendmahl verdeutlicht uns auch, dass wir als Gemeinschaft Anteil haben an dem einen Brot und somit auch eins sind. Wir sind eine große Gemeinde. Es führt uns vor Augen, wir sind verbunden in Christus zu eben einem Leib. So wirkt der Geist Gottes auch heute in unserer Mitte im Abendmahl. In den Versen 5 und 6 kommt Paulus dann zu dem Punkt, an dem er uns erklärt, warum er das Ganze überhaupt erst ausführt. Aber es gefiel Gott nicht, wie die meisten von ihnen sich verhielten. Er ließ sie in der Wüste sterben. Für uns sind diese Ereignisse ein warnendes Beispiel. Wir sollen nicht auf das Böse aus sein, so wie sie es waren. Obwohl alle aus dem Volk Israel getauft waren und die Speise, durch die Gottes Geist wirkte, Anteil hatten, gefiel Gott ihr Verhalten nicht. Das wiederum führt zum Tod, obwohl sie doch eigentlich Leben empfangen sollten. Gott hat was ganz anderes für sie im Sinn. Er, der sie aus Ägypten befreit hat, der ihnen das Leben schenken will, hat so viel mehr für sie im Sinn. Paulus führt dieses warnende Beispiel für uns auf, damit wir uns in unserer Lebensführung nicht auf das Böse ausrichten, sondern auf das Gute. Gottes Willen suchen, das sollte unser Ziel sein. Es reicht eben nicht aus, getauft zu sein und am Abendmahl teilzuhaben, an den Gottesdiensten teilzuhaben, nach außen hin frommer Christ zu geben. Gott, der sieht das Herz an. So lesen wir es auch schon im Alten Testament. Es gilt gerade auch im Alltag, an diesem einen Gott festzuhalten. Die Frage vom Anfang, mit der sich die Korinther eben beschäftigt hatten, hatte ich folgendermaßen formuliert. Reicht es nicht aus, wenn ich getauft bin, am Gottesdienst und am Abendmahl teilnehme? Ist mein Leben dann nicht genug an Gott ausgerichtet, sodass ich mit dem Rest meines Lebens mich auf andere Dinge ausrichten kann? Eine Frage, die eine Gemeinde stellt, die einen recht aktiven Eindruck macht. Eine Frage, die Paulus in diesem Text irgendwo auch begegnet. Aber auch eine Frage, auf die Jesus Christus selbst antwortet. In einem anderen Text, den ich auch euch mitgebracht hatte, in Matthäus 16, Vers 24 heißt es, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, wer zu mir gehören will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auf meinem Weg folgen. Jesus nachfolgen, das tun wir nicht nur am Sonntag, nicht nur bei der Taufe und nicht nur beim Abendmahl. Das tun wir mit unserem ganzen Leben. Und da dürfen wir dran festhalten. Das wünsche ich uns als Gemeinde, dass wir da immer wieder dran festhalten, uns warnen lassen. Hey, mein ganzes Leben gebe ich Gott und mein ganzes Leben will von ihm bereichert werden. Das wünsche ich aber auch euch zwei Täuflingen, dass ihr euer ganzes Leben mit ihm gestaltet, dass ihr festes Vertrauen habt auf diesen einen Herrn und Gott, auf diesen Erlöser, auf den ihr getauft wurdet, an ihm festhalten mit eurem ganzen Leben. Nicht nur einmalig, sondern anhaltend. Nicht lockerlassend, beständig. Und ich darf den Segen Gottes über uns aussprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.